Hallo und willkommen zu Movie-Gilantes.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Dennis Kautz.
Und I know sometimes things may not always make sense to you right now. Vor allem, wenn diese Things von Jeff Loeb geschrieben worden sind.
But hey.
Wie der sich 1991 in die Comicindustrie hineinschummelte, habe ich ja schon ausführlich in Folge 130 erzählt. Die Kurzfassung, weil du ja nicht dabei warst, später totgeschwiegene Co-Autoren, Skriptdoktoren und ein mehr als suspekter Plagiatsvorwurf gegen einen Bekannten seines Vaters, nämlich Autor Elliot S. Megan, der zum Zeitpunkt des Vorwurfs praktischerweise gerade Editor bei DC war, woraufhin er Loeb dort seine erste Serie gab. Angeblich ohne Zusammenhang zum angeblichen Plagiat, an das er sich im Übrigen bis heute nicht erinnern kann. Zusammenarbeiten mit unfassbar talentierten Zeichnern ließen Loebs Scripts im Anschluss dann stets besser aussehen, als sie waren. Die Sachen verkauften sich gut genug und Marvel und DC gaben ihm immer wieder die Kontrolle über ihre größten Helden. Superman, Spider-Man, Hulk, diverse Marvel-Mutanten, die Captain America-Serie, die Mark Gruenwald umbrachte und immer wieder Batman.
Boah, du hast gerade den Titel einer Batman-Serie gedroppt, die ich gerne hätte.
Welche?
Immer wieder Batman.
Eine so Batman als Sitcom.
Serie. Ja, eine Batman-Serie aus der Sicht der Schurken. Also du hast so eine Schurken-WG.
Ja.
Aber so Doom Patrol-mäßig, dass sie so eine Selbsthilfegruppe sind und eigentlich alle gut. Und immer wenn die irgendwas Gutes tun, kommt Batman und sorgt dafür, dass es böse wird. Und dann großartig. Immer am Ende dieser Folge, ach, Batman.
Und da bleibt das Bild immer so stehen.
Ja, genau, da kommt nicht dieses das in Comedy-mäßig gemacht.
Großartig. Das Ganze lief parallel zur Karriere seines guten Freundes Jeff Jones, mit dem sich Loeb eine Zeit lang sogar ein Studio teilte. Während Jones dann aber DCs Filme und TV-Serien unter seine Fittiche bekam, stolperte Loeb in dieselbe Position bei den Marvel-Fernsehserien, bis Kevin Feige neben den Filmen auch den Teil übernahm, was dann die Disney-Plus-Ära seit 2021 ermöglichte. Loebs dank Tim Sale wunderschön noiriges, inhaltlich aber mehr als unbefriedigendes Whodunit Long Halloween haben wir ja bereits besprochen. Das Ende davon war ja sogar noch bei der Verfilmung gerettet worden. Bei Loeb hatte der super offensichtliche Hauptverdächtige, ein neuer Charakter, den wir vorher nie gesehen hatten, nach der Hälfte der Geschichte sehr offensichtlich seinen Tod gefälscht, damit er nicht mehr verdächtigt werden konnte. Am Ende wurde er dann als einer von mehreren verschiedenen Leuten hinter der Maske entlarvt, die sich alle nicht miteinander abgesprochen hatten und deren Aktionen sich nur rein zufällig exakt zu einem Mord oder Mordversuch pro Monat ergänzten, auch wenn das logistisch völlig unmöglich war. Der Film-Zweiteiler hatte den Typen dann tatsächlich zur Halbzeitpause umgebracht, was das Ende erheblich verbesserte. Einen ähnlichen Trick wandten sie bei Hush an, aber weniger erfolgreich, aber dazu später mehr. Zunächst einmal war DC in einem Umbruch. DCs Chefin Jeanette Kahn hatte nach 26 Jahren beim Verlag aufgehört. Danny O'Neill hatte es immerhin auf 14 Jahre als Batman-Editor gebracht, aber auch er hatte aufgehört und wurde durch Bob Schreck ersetzt, den Gründer von Oni Press, wo Scott Pilgrim, Greg Ruckers Whiteout oder auch Kevin Smiths Clerks Comics herauskamen. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich Image bereits immer weiter von der Formel austauschbare Superhelden plus hotte Zeichner, dann braucht man keine guten Scripts mehr, wegbewegte und hin zu langjährigen Sagas wie das 2003 startende Walking Dead oder das seit 2012 erscheinende Saga, da ging DC den genau umgekehrten Weg und ließ alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, von Jim Lee redesignen, dessen Wildstorm sie ein paar Jahre zuvor eingekauft hatten. Unter anderem Kyle Rayner, der von nun an mit einem grünen Hundehalsband und Ärmeln mit der Struktur eines gerippten Kondoms herumfliegen musste. Dafür war seine einst charakteristische Maske einer schlichten Dominomaske wie der von Hal Jordan gewichen. Jim Lee hatte ich in Folge 153 schon am Rande erwähnt. Er hatte Ende der 80er, inspiriert von Dark Knight Returns und Watchmen, als Comiczeichner angefangen, statt wie sein Vater Arzt zu werden. Und er wurde schnell einer der beliebtesten Künstler überhaupt. Schon 3 Jahre später durfte er Uncanny X-Men zeichnen, seine Lieblingsserie. Weil er in Südkorea geboren war und nicht in den USA, bekam er erst mit 12 die amerikanische Staatsbürgerschaft, darum war er in der Schulzeit immer ein Außenseiter gewesen, halt eben genauso wie Marvels Mutanten. Und zusammen mit Chris Claremont, den ich in den letzten Wochen schon ein paar Mal erwähnt hatte, erfand Lee dann unter anderem den Trenchcoat-Träger Gambit. Den haben wir ja gerade erst letzte Woche gesehen. Dann launchten die beiden das Spin-off X-Men, ohne das Wort Uncanny davor. Und Nummer 1 wurde mit einer Auflage von über 8 Millionen gedruckten Heften sofort zum meistverkauften Comic-Heft aller Zeiten. Lee designte dafür auch die meisten Kostüme neu und entwarf dabei den Look, der durch die Zeichentrickserie von 1992 unsterblich wurde. Dort passte es besser als bei DC. Als es dann Ärger zwischen Claremont und Lee gab, warf Editor Bob Harris lieber Claremont raus, den Autor, der die X-Men überhaupt erst groß gemacht hatte, als Lee, dessen Zeichnungen gerade erst seit ein paar Monaten hot waren. Harris wurde später übrigens Editor-in-Chief bei DC. Claremonts letztes Heft der X-Men war Ausgabe 3, aber Lee blieb danach selber nicht lange, er hielt kein ganzes Jahr mehr durch, Heft 11 war sein letztes. Denn er gründete zusammen mit McFarlane und Rob Liefeld, Will Portasio, Eric Larson, Jim Valentino und Mark Silvestri Image Comics. Das wiederum hatte ich schon ausführlich in Folge 100 beschrieben. Jeder von ihnen hatte sein eigenes Label, auch wenn es hin und wieder Crossover zwischen den einzelnen Studios und ihren Serien gab. Todd hatte zum Beispiel McFarlane Productions, Liefeld hatte Extreme und Lee hatte Aegis, das er aber sehr schnell in Wildstorm umbenannte. Heimat von Serien wie Wildcats mit dem Trenchcoat-Träger Grifter oder auch das in Folge 153 besprochene Red. 99 verkaufte er dann sein komplettes Label mit allen Figuren an DC Comics. Er hatte keine Zeit und keinen Nerv mehr, um sich um den ganzen administrativen Teil zu kümmern. Er wollte lieber Comics zeichnen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. DC kaufte aber nicht nur Lees Verlag mit allen dazugehörigen Figuren, sondern gab auch Lee selbst einen Exklusivvertrag. Zum einen durfte er, wie gesagt, diverse Kostüme verschlimmbessern, zum anderen durfte er auch Hefte mit einigen der beliebtesten DC-Charaktere zeichnen. Während der Zeit stieg er dann übrigens nach und nach zum Publisher von DC Comics auf und jetzt hat er halt mehr administrativen Teil als je zuvor. Aber seine Kinder sind auch mittlerweile erwachsen. Die erste Serie, die er für DC im Rahmen dieses Vertrages zeichnen durfte, war dann tatsächlich der Zwölfteiler, der durch Batman 608 bis 619 ging. Bob Schreck, wie gesagt, neuer Batman Group Editor, hatte Jeff Loeb beauftragt, nach Long Halloween und Dark Victory ein weiteres zwölfteiliges Murder Mystery in Gotham City zu schreiben. Tim Sale konnte anscheinend nicht, aber Jim Lee halt schon. Und die beiden erfanden einen neuen Schurken dafür und auch der lief niemals ohne Trenchcoat herum. Heraus kam Hush, was schon wieder bewies, dass Jeff Loeb das Whodunit-Genre, das durch Größen wie Agatha Christie, G.K. Chesterton oder Ellery Queen groß wurde, überhaupt nicht verstanden hat und DCs Figuren erst recht nicht. Pass auf, Gedankenexperiment. Wir beide sind in einem verschlossenen Raum und dann kommt jemand rein und stellt fest, du bist tot und ich bin der Einzige, der es gewesen sein könnte. Hm? Bei guten Murder Mysteries war es dann irgendwer anders und am Ende bekommt man raus, wer und wie. Bei Loeb hingegen wäre dann die große, überraschende Enthüllung, dass ich es eben doch war. Und das Ende fällt in sich zusammen wie eine undichte Plastiktüte gefüllt mit einem Hundefurz.
Also ich dachte, dass da kommt jetzt sowas raus wie, eigentlich war ich der Mörder und ich gebe mich als dich aus und eigentlich bist du tot.
Das wäre cleverer als alles, was Loeb jemals geschrieben hat.
Oh Gott.
Wenn wir mal Loebs Uneigenart außen vor lassen, mehrere TäterInnen in einer Geschichte zu entlarven, die meistens gar keine Möglichkeit hatten, ihre Morde zu koordinieren, dann gibt es bei Long Halloween wie auch bei Hush dasselbe Muster. Irgendjemand begeht Morde, es gibt einen Kreis aus Verdächtigen, die aus ganz vielen zu bekannten Figuren bestehen, als dass einer von ihnen dauerhaft eine neue Schurkenidentität annehmen würde. Und zu diesen Verdächtigen gibt es dann genau einen neuen Charakter und der war es dann halt am Ende. Im Fall von Long Halloween war das Alberto Falcone und bei Hush war es Bruce Waynes Jugendfreund Tommy Elliot, der sein Debüt in derselben Ausgabe gab wie sein maskiertes Alter Ego Hush. Und der denselben Trenchcoat trägt. Und der in Flashbacks in die Kindheit gegen Bruce Stratego spielt und Bruce wegen dessen mangelnder Strategie auslacht. Und große Überraschung, der war es dann am Ende. Aber keine Sorge, das ist kein Spoiler für den Film, denn wie schon bei Long Halloween wurde bei der Adaption auch diese Auflösung geändert, so viel ist mir schon gespoilt worden. Außerdem kramte Loeb wieder seine fixe Idee aus Long Halloween und Dark Victory heraus, dass Batman und Catwoman die größte romantische Liebesbeziehung wären, seit Leonardo DiCaprio Kate Winslet wie eine seiner Französinnen gezeichnet hatte. Was Shreks Vorgänger Danny O'Neill in seiner gesamten Laufzeit als Editor immer blockiert hatte, denn es würde einfach überhaupt nicht zur Charakterisierung beider Figuren passen. Shrek hatte hingegen keine Einwände, dass sich Batman gegenüber der berüchtigten Einbrecherin einfach so demaskiert, bloß weil er sie urplötzlich ganz dolle lieb hat. Am Ende der Geschichte trennen sich die beiden vorübergehend, aber Catwoman weiß bis heute, dass Batman Bruce ist, seit Tom King, unter dem die beiden dann sogar fast in Continuity und dann immerhin out of Continuity tatsächlich geheiratet haben, redet sie ihn aber ohnehin nur noch mit Bat an. Nicht mal mehr mit Batman, nur Bat. Und er nennt sie Cat. Und es geht mir tierisch auf den Geist. Auch Hush ging mir aus sehr vielen Gründen auf den Geist und ich finde den Zwölfteiler bis heute absolut miserabel und vermutlich die am meisten overratete Geschichte in der gesamten Comicwelt.
Aber da würde mir noch was anderes einfallen.
Was denn? Ach, du bist kein Fan von Watchmen, ne?
Ja, richtig.
Ja. Aber weil Jim Lee, der damals wohl hotteste Zeichner im Business, das erste Mal Joker und Harley und Riddler und Two-Face und Scarecrow und Ra's al Ghul und Poison Ivy und Superman und zig andere Figuren zeichnen durfte, verkaufte sich der Zwölfteiler halt trotzdem wie Klopapier im Lockdown. Und wie bei Long Halloween kam Loeb auch zugute, dass die Serie bereits ein Verkaufsschlager war, bevor die Kundschaft beim mehr als enttäuschenden Ende angekommen war. DC zog aus diesem Erfolg schon wieder die völlig falschen Schlüsse. Loeb durfte als nächstes eine Superman-Batman-Team-Up-Serie schreiben, die den Geschäftsmann und Politiker Lex Luthor auf einen unseriösen Verbrecher mit grün-lila Rüstung reduzierte und Supergirl wieder durch ihre in der Crisis verstorbene Vorgängerin ersetzte. Die beiden Storylines sehen wir uns irgendwann noch ausführlicher an, die sind nämlich ebenfalls beide verfilmt worden. Jim Lee durfte noch mehr Charaktere neu designen und er wurde eine der Schlüsselfiguren des New 52, wo er unter anderem die Justice League von Geoff Jones zeichnete und die Suicide Squad durch das Lineup aus dem ersten Film ersetzte und, wie gesagt, mittlerweile ist er Publisher und Chief Creative Officer von DC Entertainment. Auch schlechte Superhelden-Murder-Mysteries im DC-Universum fanden hier noch nicht ihr Ende. Schon 2004 folgte Identity Crisis vom sonst eigentlich sehr guten Thriller-Autoren Brett Meltzer und das war dann der endgültige Nagel im Sarg der DC Comics-Ära zwischen Crisis of Infinite Earths 85 und Infinite Crisis 2005. Und über das völlig inkompetente Heroes in Crisis von 2018 haben wir ja schon gesprochen.
Oh ja.
Aber sehen wir uns doch mal an, was diese Welle 2002 bis 3 eigentlich losgetreten hatte. Hattest du Hush mal gelesen? War das mit diesem FAZ-Batman-Band?
Nein, ich hab's nicht gelesen.
Okay.
Weil ich abgeschreckt war. Ich glaube, ich habe meine Zusammenfassung gelesen.
Ah, okay. Naja, es war halt damals durch Jim Lee und seine erste große DC-Serie und dann auch noch mit allen Batman-Schurken, die es gibt, ein unglaublich großer Verkaufsschlager und für viele die erste größere Comic-Serie, die sie überhaupt von Batman gelesen haben.
Okay.
Und naja, das hat halt im Endeffekt eine komplette Generation an Comic-Lesenden ruiniert.
Boah, ich überlege gerade, jetzt wo wir gerade mal dabei sind, was die erste Batman-Story war, die ich gelesen habe.
Also bei mir war es ziemlich sicher die Batman Adventures Serie. Das war die Comicreihe basierend auf der Animated Series.
Ja.
Da waren einige wirklich, wirklich gute, in sich abgeschlossene Geschichten drin.
Ich glaube, wenn ich komplett ehrlich sein muss, war das relativ spät bei mir. Ich war halt immer mehr der Marvel-Leser früher, ne?
Ja, also als ich überhaupt mit Comics angefangen hatte, war die Ära, als es keine DC-Heftserien in Deutschland gab.
Ah, okay.
Es gab halt diese fetten Carlsen-Paperbacks, die etwas über mein Taschengeld hinausgingen. Und bei Marvel gab's halt eine Spider-Man-Heftserie und diese komischen Condor-Taschenbücher. Ja. Und darum bin ich halt auch erst in Marvel reingerutscht, obwohl mich die Batman 66-Serie, Batman 89 und Batman Returns eigentlich mehr in Richtung Batman gezogen hatten. Aber,
Ich glaube, wenn ich komplett ehrlich bin, die reine Batman-Story, die erste, die ich gelesen habe, war I Am Gotham.
Ach, Batman Rebirth.
Ja. So reine Batman-Story, ne?
Ja.
Ich habe vorher schon sowas gelesen wie, okay, das ist jetzt auch nicht wirklich alt, aber eher sowas wie Injustice, Flashpoint, doch Killing Joke, klar, Killing Joke.
Ja.
Und das sogar relativ früh vor, über 15 Jahren. Aber das war auch das Einzige, weil von den DC-Sachen Batman immer für mich einer der langweiligeren war.
Ja, das kommt halt drauf an, ne? Wenn du nur die Filme kennst, dann hast du halt nicht den Charakter, wie er seit 1939 in den Comics präsentiert wurde. Na, sagen wir seit 1940, erst seit Robin da war. Vorher war er nur The Shadow mit abgefeilten Nummernschildern.
Ja, du musst bedenken, ich bin Kind der 90er.
Ja.
Und meine Interesse für Comics hat halt mit Spider-Man, Batman und X-Men angefangen. Weil
den Filmen.
Wegen der Animation-Sachen.
Ach so, ja, natürlich, ja. Ja so, gut, die Animation-Sachen waren bei mir auch ziemlich wegweisend. Allerdings war ich da halt auch schon 12, als die rauskamen.
Ja, ja. Ja, und du musst bedenken, ne, dass mein Weg eher Richtung Manga und Anime ging als westliche Sachen.
Ja, ich habe halt mit den Disney-Comics angefangen. Also hier Mickey Mouse, lustige Taschenbücher und
ja,
sowas.
Ja, keine Frage.
Und über Phantomias bin ich dann quasi in diese Superhelden reingerutscht. Und wie gesagt, Batman 66, Batman 89, Batman Returns und dann die Animated Series. Und ich war halt Feuer und Flamme.
Ja, ja, bei mir waren es halt die Spider-Man und X-Men-Serie plus halt Batman.
Ja.
Die Superman-Serie fand ich immer scheiße, aber das weißt du ja auch, bis 2018 fand ich Superman scheiße.
Und dann habe ich dir All-Star Superman zu lesen.
Und dann hast du mir All-Star Superman gegeben.
Ja.
So, und deswegen, so die erste wirkliche Batman-Story war Killing Joke und danach zusammenhängende war Rebirth.
Mhm.
Und das auch eigentlich nur wegen Flash.
Ja, natürlich.
Weil
das
ja angefangen hat bei mir mit dem Button.
Mhm.
Was jetzt im Nachhinein keine gute Story war. Also das, was danach war.
Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass Flashpoint gar nicht so gut ist, aber da reden wir drüber, wenn wir den Film besprechen.
Oh ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr kontrovers.
Ja, ich fürchte auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche schon kontrovers wird.
Oh ja.
Aber gut, jetzt sind wir wirklich genug abgeschweift. Jetzt sollten wir wirklich mal Batman Hush gucken. Und naja, gleich reden wir drüber.
Genau.
Bis dann.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Hi, Frage.
Okay.
Fehlt uns ein Film? Fehlt uns eine Vorgeschichte?
Ja, ich hatte tatsächlich bisher angenommen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wo es direkte Fortsetzungen gibt, stehen diese ganzen Animated Movies für sich alleine.
Nein.
Also Long Halloween ist für sich alleine und Killing Joke ist für sich alleine und Hush ist für sich alleine. Und ich habe jetzt erst gemerkt, das ist anscheinend gar nicht so. Und es gibt da welche, die in derselben Continuity spielen.
Ja, ich habe mich nämlich gewundert, so ein paar Sachen so in dem Film waren so, hä, habe ich was verpasst in dem Film? Und dann kam halt eine Stelle, wo ich mir dachte, okay, da fehlt ein Film davor.
Lex?
Ja.
Ja. Kommen wir zu, wenn wir soweit sind.
Ja, mach mal.
Ich muss sagen, ich fand's anstrengend.
Okay.
Wie schon Long Halloween versucht auch Hush, das eigentlich extrem murksige Lope-Script zu reparieren, muss aber diesmal zu viel von der im Kern kaputten Geschichte übernehmen, um noch als Hush-Storyline erkennbar zu bleiben. Und darum ist es halt immer noch Murks.
Mhm.
Während die größte Stärke der Comics, eben das Artwork von Jim Lee, nicht übernommen wurde, stattdessen kommt die Verfilmung im austauschbaren House-Style dieser Filme daher. Ein House-Style, bei dem ich mich frage, wie es Batman The Animated Series vor 30 Jahren geschafft hatte, besser auszusehen. Überhaupt ist der Hush-Film in vielerlei Hinsicht ein Gegenentwurf zur sehr guten Animated Series.
Das stimmt.
Auch hier gibt es sehr viele Schurken, aber sehr viel schlechter eingesetzt. Auch hier gibt es Crossover mit Superman, aber sehr viel schlechter eingesetzt.
Ja, und aber ich muss was sagen.
Okay.
Ich finde Superman ja immer am geilsten, wenn er böse ist.
Injustice hat dich ruiniert.
Nein, das war nicht Injustice.
Okay.
Das sind immer diese Stories. Das hat jetzt nichts mit Superman an sich zu tun. Das hat immer damit zu tun, was ist, wenn quasi in Anführungszeichen der stärkste Held die Seiten wechselt.
Ja.
Sowas, deswegen finde ich Secret Empire auch so verdammt geil.
Secret Empire ist aus völlig anderen Gründen verdammt geil. Weil ich finde, Secret Empire ist im Endeffekt ein Handbuch, wie man gegen ein faschistisches Regime vorgehen muss.
Ja, ja, klar. Aber ich mag solche Sachen.
Ja, ich finde das für Elseworlds okay. Und ich würde es bei Superman in Ordnung finden, wenn es bei einer einzigen Storyline geblieben wäre.
Okay.
Aber dass das jetzt wirklich überall immer wieder passiert, das ist halt, das hat sich so schnell abgenutzt und wird jetzt immer noch immer weiter totgetreten. Das ist ja wie dieses Simpsons-Meme mit, stop it, it's already dead.
Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, da passt auch für dich dieses Meme, dieses Look how they massacred my boy.
Ja. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht. Deswegen finde ich auch hier, wie heißt das mit Omni-Man?
Invincible.
Ja, deswegen finde ich Invincible so geil. Deswegen finde ich, wie heißt denn das, verdammt nochmal? Ach Mann.
The Boys.
Ja, danke.
Okay.
Deswegen finde ich auch The Boys so geil. Deswegen finde ich, meine Lieblingsstoryline in Dragon Ball ist, wenn Goku Black auftaucht. Was quasi der
Goku Black?
Ja, es ist ein böser Son Goku.
Das muss gewesen sein, als ich schon aufgehört habe zu lesen.
Das ist aus Dragon Ball Super.
Ah ja, so weit bin ich ja nie gekommen.
Ja, und diese ganzen Sachen, auch wenn es nur Mind Control und so ist, ich find's richtig geil.
Hm.
Ich liebe sowas.
Hm.
Und vor allem jetzt, ich nehme bei dem Film jetzt was vorweg, er ist ja nicht böse von sich aus.
Nee, er ist ja Mind Controlled, ja.
Ja, eben.
Aber das ist wie mit Killing Joke. Killing Joke war damals, also von Moore und Bolland, nicht der Film, sondern der Comic, der war damals so bahnbrechend, weil er völlig anders war als alles, was davor gekommen war.
Ja, ja.
Und alles danach hat versucht, Killing Joke zu sein. Und das hat sich halt genauso schnell abgenutzt wie What if Superman but evil?
Ja.
Da kommt ja nichts Neues mehr. Es ist immer wieder dasselbe.
Ja, stimmt schon.
Dieser Kontrast zwischen diesem Film und der Animated Series, ich finde, das wird schon beim Warner Brothers Logo ersichtlich. Bei der Animated Series war das schlicht, elegant, ohne Schnickschnack, unterlegt von den ersten Tönen des atmosphärischen Soundtracks von Danny Elfman. Hush hingegen beginnt mit einem komplett überdrehten Daffy Duck, der über die Leinwand titscht, als hätte man Jesse Eisenbergs Lex Luthor die komplette Kokainproduktion Kolumbiens auf einmal in den Energy Drink gerührt. Da hatte ich schon keine Lust mehr auf diesen Film.
Boah, okay.
Ich fand das, die paar Sekunden fand ich schon so dermaßen anstrengend. Dann kommt Porky Pig aus dem Logo heraus, packt Duffy und zieht ihn zu sich hinein und der Film selbst beginnt dann mit Bruce Wayne auf einer dieser üblichen Spendengalas, gespielt von Jason O'Mara aus dem US-Remake von Life on Mars und aus Agents of S.H.I.E.L.D. Er hat Batman jetzt schon häufiger für diese Filme gesprochen, tatsächlich ist er mittlerweile nach Conroy der zweithäufigste Batman-Sprecher für Animated Movies. Bruce hat ein Bluetooth-Headset im Ohr, das ihn mit Alfred in der Batcave verbindet. Aber für den hat er keine Aufmerksamkeit mehr, als Selina Kyle auf der Gala erscheint, in einem Dekolleté mit ein bisschen Kleid drumherum. Selinas Stimme ist die von Jennifer Morrison aus House und Once Upon a Time. Alfred weist ihn darauf hin, dass sie seit einem Jahr keine Verbrechen mehr begangen hat und Bruce korrigiert, sogar schon seit 16 Monaten. Nightwing, gesprochen von Sean Mayer aus Firefly und Arrow, schaltet sich in die Telefonkonferenz ein. Die spioniert doch bestimmt nur die Sicherheitsvorkehrungen des Gebäudes aus. Selina und Bruce kommen ins Gespräch, werden aber sofort unterbrochen von Thomas Elliot. Was eine bessere Einführung ist als im Comic. Und diese Änderung ist auch nötig, weil das Ende für den Film umgeschrieben wurde und Tommy in dieser Version der Geschichte unschuldig ist. Mehr dazu später. Tommys Darsteller Maurice Sterling hatten wir schon in der Killing Joke-Verfilmung. Auch dort war er Alberto Falcone auf Wish bestellt. Paris, France. Dann meldet sich Alfred schon wieder. Bane hat ein Kind entführt. Bruce verlässt die Party und lässt Selina zurück, die eine Nachricht mit dem Inhalt Here Kitty Kitty auf ihr Smartphone bekommt. Smartphones waren noch nicht weit verbreitet, als der Comic 2003 herauskam. Aber wenn man die Handlung in der Gegenwart spielen lassen will, ist das natürlich eine nachvollziehbare Änderung. Auch wenn ich den liebevollen Epochenmischmasch aus der Animated Series immer sehr mochte, wo Zeppeline und Architektur und Designs der 30er Hand in Hand mit modernen Computern gingen.
Ja.
Die Filme machen es sich einfacher und spielen halt einfach zweifelsfrei heute. Etwas absurd ist es, dass wir in ein paar Minuten herausfinden werden, dass diese Textnachricht Catwomans Gedankenkontroll-Efeu-Ranken von Poison Ivy triggert. Efeu-Ranken, die wir nicht an Catwoman sehen, und wir sehen wirklich sehr viel von Catwomans Haut. Selina geht und Tommy, der den beiden Drinks bringen wollte, stürzt die zwei Cocktails einfach selber hinunter. Bruce kommt bei der Chemiefabrik an, wo der 8-jährige Edward Dupree entführt wurde. Im Comic hieß der Knabe noch Edward Lamont. Warum der Name geändert wurde, kann ich dir nicht sagen. Hm. Mit dieser Entführung selber hatte Loeb die Geschichte angefangen. Den Prolog des Films gab es bei ihm nicht. Und der Vorname des Kindes, Edward, war Loebs Vorstellung von einem cleveren Hinweis auf den Täter. Noch eine Änderung gegenüber der Comicfassung: bei Loeb war es ein extrem out of character eingesetzter Killer Croc. Vor Hush war der traditionell ein Gangster mit einer abnormalen Hautkrankheit gewesen, die ihm das Aussehen von Reptilienschuppen gab und die mit Kaltblütigkeit wie bei einer im Schatten liegenden Echse einherging. Er fühlte sich von der Gesellschaft ausgegrenzt, war aber im Kern immer noch ein Mensch. Loeb machte ihn zu einem grotesk mutierten Monster, näher verwandt mit einem sehr muskulösen Kurt Connors, und Jim Lee übertrieb bei der Darstellung der Muskelmasse und auch beim Krokodilmaul sehr. Bob Schreck war das egal und fortan war Croc halt ein riesiges Ungeheuer wie Man-Bat. Die Dialoge haben das dann damit erklärt, dass Riddler einen Virus entwickelt hat, der Killer Croc hat mutieren lassen. Und er spielte hier nur mit, weil Riddler ihm ein Gegenmittel in Aussicht gestellt hat. Seit wann Riddler ein dermaßen begnadeter Virologe ist? Seit Stell keine Fragen. Croc im Film komplett durch Bane zu ersetzen, ist natürlich eine Möglichkeit. Zwar ist der eigentlich selbst zu sehr Superhirn, als dass er sich hier zur Marionette machen lassen würde, aber auch dafür haben sie eine Erklärung, ein neues Venom-Serum, das ihn noch stärker macht als vorher, bloß halt zu Lasten seiner Geistesschärfe. Also quasi ein umgekehrtes Blumen für Algernon. Ich finde es schade, weil es gerade ein Alleinstellungsmerkmal für Bane gewesen war, dass er nicht bloß ein tumber Handlanger wie in Batman und Robin war, sondern Körperkraft und Geisteskraft vereinte. Aber das ist halt das Hauptproblem, wenn man Hush verfilmt. Egal welchen Fehler von Loeb man ausmerzt, man verursacht damit immer gleich mindestens einen neuen. Die Eltern des kleinen Edward haben sich auf eine Lösegeldübergabe eingelassen. Gordon ist anwesend, um die Tasche mit den Geldscheinen zu übergeben. Sein Sprecher Bruce Thomas ist seit Halo 4 die Stimme vom Master Chief. Und ich weiß nicht, ob der Betrag des Lösegelds in der Filmfassung genannt wurde. Im Comic sind es 10 Millionen US-Dollar in bar. In einem einzigen mittelgroßen Aktenkoffer.
Ja klar, das sind 1-Million-Dollar-Scheine.
Ja, wie die ganze Kohle da hineinpassen soll, darüber denkt Loeb gar nicht nach.
Habe ich doch gerade gesagt.
Mhm. Ist eine TARDIS-Aktentasche. Bigger on the inside.
Ja, das, die hat er von Mary Poppins.
Ja. Dann trifft auch Batman ein. Er Arkham Asylumt sich durch Banes Handlanger, die er trotzdem noch hat, obwohl sein neues Serum ihn zu einem tumpen Schläger gemacht hat. Batman stellt auch korrekt fest, dass so eine Entführung nicht zu Bane passt. Was er nicht feststellt, ist, dass er beobachtet wird von einer Gestalt in den Schatten. Hush. Bruce befreit Edward und dann taucht Bane persönlich auf und greift Batman an. Er teilt sich den Sprecher Adam Gifford mit Clayface später im Film. Auch Gifford arbeitet sonst viel für Videospiele. Er kommt da aber selten über namenlose NPCs und Additional Voices hinaus. Dass Bane so out of character handelt, hat neben dem neuen Serum übrigens noch einen Grund. Er hat nämlich ein Blatt von Poison Ivy am Hals kleben, mit dem sie ihn fernsteuert. Superman hat später auch solche Blätter. Naja, und Catwoman wie gesagt nicht. Das ist halt auch schon wieder inkonsequent. Bevor Batman dieser ganzen Sache nachgehen kann, bekommt er Besuch von Lady Shiva von der League of Assassins.
Das ist so dumm. Ich finde das richtig dumm.
Ja, sie klärt ihn halt drüber auf, dass eine Lazarusgrube benutzt wurde, aber es ist nicht klar von wem. Die Szene ist für den Film hinzu erfunden worden, damit sie später einen völlig unnützen Umweg über Ra's al Ghul streichen konnten, den Loeb anscheinend nur drin hatte, weil er ein Heft von Danny O'Neill und Neil Adams plagiieren wollte. Dafür, dass er nur wegen eines Plagiatsvorwurfs gegen Elliot Magan in der Comicindustrie gelandet ist, bedient er sich wirklich sehr oft extrem großzügig bei anderen Geschichten. Naja, während des Kampfs ist das Lösegeld durch Catwoman gestohlen worden. Im Comic war das ihr erster Auftritt in der Geschichte, abgesehen davon, dass man sie auf der ersten Splashpage im Hintergrund sehen konnte, wenn man gut hingeguckt hat. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd über die Dächer. Batman rennt ihr hinterher, aber das Stahlseil seines Enterhakens wird von einem Scharfschützen in der Ferne zerschossen. Batman stürzt in die Tiefe und weil die Story es erfordert, ist er aus heiterem Himmel in dieser Szene zu inkompetent, um sich wie sonst im freien Fall irgendwie zu retten, weil er landet auf dem Asphalt und stößt sich den Kopf. Catwoman kommt hinzu und vertreibt ein paar Straßengangster, dann taucht auch noch Batgirl auf in ihrem Batgirl of Burnside-Kostüm aus der New 52-Ära. gespielt von Peyton List, nicht von Tara Strong aus der Animated Series. Und das, obwohl Tara Strong ebenfalls im Cast ist, aber auch nur als namenlose Reporterin, die vorhin mal versucht hatte, Gordon mitten in der Lösegeldübergabe zu interviewen.
Wow.
Mhm. Im Comic war Barbara Gordon zu dem Zeitpunkt noch die auf den Rollstuhl angewiesene Oracle. Also ging dort dieser Auftritt an Huntress mit dem unpraktischsten Kostüm, das die jemals hatte. Ein bauchfreier Badeanzug plus kniehohe Stiefel und ein Cape. Denn eine Straßenkämpferin braucht ihren Torso ja auch nicht in Kämpfen zu schützen oder ihre Oberschenkel. Ein weiteres nicht ganz zu Ende gedachtes Design von Jim Lee. Batgirl wirft Catwoman vor, mit Bane zusammenzuarbeiten und will sie jetzt mitnehmen. Selina ist allerdings unbeeindruckt und verschwindet einfach in der Nacht. Batgirl ist hier ähnlich kompetent wie in Killing Joke. Aber das war auch jetzt ihr einziger Auftritt in dem Film, danach ist sie einfach nicht mehr da.
Ja, warum auch?
Ja, Huntress hatte im Comic noch mehr Auftritte, aber das ist alles ein bisschen gestreamlined worden. Auch Catwoman wurde von Poison Ivy kontrolliert und der liefert sie jetzt das Geld aus. Und Poison Ivy wird gespielt von Peyton List. Allerdings nicht von der Peyton List, die auch Batgirl spricht. Der Film hat tatsächlich zwei unterschiedliche Peytons List in der Besetzungsliste. Batgirls? Ja, in der Besetzungsliste, ja.
Ja.
Batgirls Peyton List war auch in mehreren Gregs Tagebuchverfilmungen und die von Poison Ivy war auch schon in Gotham, die erwachsene Poison Ivy. Etwas unübersichtlich ist dieses Namenskuddelmuddel aber schon irgendwie.
Ja, Peyton List habe ich jetzt letztens in der Serie gesehen, die ich geguckt habe.
Welche?
Cobra Kai.
Ach, okay. Ivy verlangt von Catwoman, dass die perfekt sagt und dann küsst Ivy sie und schickt sie fort. Die bekannte Ökoterroristin Poison Ivy begnügt sich nämlich in der Lobversion mit Lösegelderpressungen ohne Klimarettungsbotschaft. Und großer Schock, sie arbeitet mit Hush zusammen.
Was?
Zumindest will er ihr jetzt die Hälfte vom Lösegeld abnehmen und sie will erst nicht und er droht dann, ihre Pflanzen zu vernichten und dann hat er einen weiteren Auftrag für sie und dafür gibt er ihr Kryptonit. Wo er das her hat? Wir werden es nie erfahren. Loeb und Lee wollten unbedingt Batman gegen Superman antreten lassen, was immer eine schlechte Idee ist, aber wenigstens gehen sie hier den Mind-Control-Weg und lassen nicht Luther die beiden manipulieren. Apropos manipulieren. Bruce ist schwer verletzt und braucht eine Operation durch Dr. Tommy Elliot, der praktischerweise ein sehr guter Chirurg ist. Ihn vorher schon auf der Party eingeführt zu haben, erklärt, warum er jetzt hier die erste Wahl ist. Im Comic hatte Hush vorher Harold bestochen, damit der ein Gerät in der Batcave installiert, mit dem Bruces Unterbewusstsein ständig an Elliot erinnert wurde, weil selbst Loeb sonst nicht hätte rechtfertigen können, dass wir diesen besten Freund von Bruce aus der Kindheit vorher nie gesehen haben, er jetzt aber plötzlich an der Spitze der Liste steht und nicht etwa andere Kandidaten wie Dr. Midnight oder Dr. Leslie Tompkins. Wer dieser Harold ist? Ein Obdachloser mit angulärer Kyphose, der zusätzlich auch noch auf dem Autismus-Spektrum war, mit einer Inselbegabung als Mechaniker. Danny O'Neill hatte ihn 1989 eingeführt, nicht alle seiner Ideen waren gut. Aber immer mehr Fans hatten unsinnige Fragen gestellt, wie die, wer eigentlich die Reifen vom Batmobil aufpumpt, und Harold diente dann ungefähr ein Jahrzehnt lang als Antwort. Nach dem Erdbeben, das die No Man's Land Storyline auslöste, verließ Harold Gotham City und arbeitete fortan für Azrael. Loeb beschloss, dass Tommy Elliot der erste Arzt überhaupt war, der jemals auf die Idee kam, Harolds Rücken zu operieren, was ihm dann sogar das Sprechen beibrachte, woraufhin er dann aus Dankbarkeit Batman verriet und dieses Gerät in der Höhle installierte. Wenige Hefte später wurde er dann von Hush erschossen. Elliot im Film zu einem bloßen Red Herring zu machen, ermöglicht diesen Prolog auf der Gala und damit brauchen wir keine Zeit, an diesen Harold-Subplot zu verschwenden. Der taucht im Film auch gar nicht auf. Und das ist besser so. Wieder in der Batcave hat Alfred eine neue Batman-Rüstung bereit, bei der der Kopf besser gepolstert ist. Warum er Batman die nicht gleich gegeben hatte? Keine Ahnung. Gordon beobachtet einen Gefangenentransport, Amanda Waller holt nämlich Bane ab. Für die Suicide Squad. Man könnte jetzt meinen, dass es eine Fortsetzung von Suicide Squad Hell to Pay vorbereiten sollte, die nie kam, was erklären würde, warum Bane überhaupt im Film ist. Allerdings gibt es diese Szene auch im Comic, bloß halt mit Croc. Dort lässt Batman Croc absichtlich entkommen, damit der ihn zu seinem Auftraggeber führt. Im Film können Batman, Gordon und Waller alle zusammen einfach nicht verhindern, dass Bane entkommt. Und Batman hat keinerlei Eile, ihn zu verfolgen. Er drückt Waller bloß ein paar Betäubungspfeile in die Hand und geht dann langsam in Schritttempo aus dem Raum. Bane taucht bei Catwoman auf, weil sie ihm das Geld gestohlen hat. Er weiß, dass sie in Ivys Gewächshaus ist. Woher? Stell keine Fragen. Und jetzt ist dann auch plötzlich Batman da und ein Hubschrauber mit Leuten von Waller, die Bane mit den Betäubungspfeilen beschießen, die er ihr gegeben hatte, ihn dann mit einem Netz einfangen und dann mitnehmen. Eine äußerst plumpe Methode, um ein weiteres Gespräch zwischen Batman und Catwoman zu ermöglichen. Sie will mit ihm zusammenarbeiten. Sie müssen sich beeilen, bevor die Adresse, die sie hat, nutzlos ist. Also knutschen sie jetzt erstmal minutenlang im Mondlicht. Die Adresse ist eine Kneipe, wo Handlanger von Poison Ivy abhängen. Batman prügelt Informationen aus ihnen heraus und dann geht es nach Metropolis. Clark wird gesprochen von Jerry O'Connell aus Ultraman und Sliders. Lois wird gespielt von Rebecca Romijn, Mystique aus den X-Men-Filmen. Bruce taucht auf, er und Clark kommen ins Gespräch und Bruce erwähnt, dass er ja den Daily Planet kaufen könnte, was er 1999 in Jeff Loebs Superman-Serie auch gemacht hatte. Darauf spielt das hier an. Aber Bruce ist gar nicht wegen Clark in der Stadt, sondern wegen Luther, gesprochen von Rainn Wilson aus The Office. Während der Hush-Comics war Lex eigentlich noch im Weißen Haus gewesen, als Präsident der Vereinigten Staaten, weswegen Batman statt mit ihm mit Talia al Ghul spricht. In der Filmversion ist Lex jetzt Probezeitmitglied der Justice League wegen irgendeines früheren Films. Wie gesagt, ich hatte halt meine Hausaufgaben nicht gründlich genug gemacht. Ich dachte bisher immer, diese Filme wären für sich alleine stehend, aber naja, vielleicht sollten wir die Filme in Zukunft doch in der Release-Reihenfolge besprechen.
Ja. Ich hatte aber auch gedacht, dass Hush alleinstehend ist.
Ja, das, naja.
Ich hatte da ja auch nichts zu gefunden. Ich habe die ja sortiert in unserer Liste. Mhm. Und da stand ja nicht irgendwie Vorgänger, weiß ich nicht, welcher Film.
Ja, ich habe jetzt, nachdem ich den Film gesehen hatte, beziehungsweise während ich den Film gesehen hatte, ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich eine Liste gefunden, dass sich diese Filme in mehrere Reihen aufteilen lassen. Manche sind wirklich für sich alleine stehend, okay. Manche bilden eine Continuity und jetzt neuerdings gibt es nochmal welche, die eine andere gemeinsame Continuity bilden.
Okay, weil für mich wirkt Hush, als wär's der dritte Teil von hier Death of Superman, Reign of the Superman und dann Hush.
Ja, ich glaube, die gehören tatsächlich zusammen, aber da gehören noch ein paar mehr zu.
Ach so, ja, weil es ergibt halt Sinn, weil Luther ja sagt irgendwas von wegen, ich habe euch vor Cyborg Superman gerettet oder irgendwie sowas. Mm,
ja, ich habe den Tab jetzt schon wieder geschlossen, aber wie gesagt, demnächst machen wir einfach die zusammenhängen in der richtigen Reihenfolge.
Ja, bitte.
Ja. Während Bruce mit Lex redet, konfrontiert Catwoman jetzt Ivy, aber die hat keine Zeit dafür. Darum lässt sie Catwoman von Pflanzententakeln festhalten, bis Batman auftaucht und die Botanik mit Batarangs zerschneidet. Aber Superman ist da, bereits unter dem Einfluss von Ivy, und er greift jetzt Batman und Catwoman an. Wie Poison Ivy Superman überrumpelt hat? Mit Kryptonit-Lippenstift. Was bedeutet, dass Superman bereit war, sich von ihr küssen zu lassen, damit dieser Hypnose-Lippenstift jetzt bei ihm wirkt. Warum er bereit war, sich von ihr küssen zu lassen? Stell keine Fragen. Also Loeb macht es sich einfach super einfach. Der erklärt nichts, was Erklärung benötigt und verschwendet viel zu viel Zeit zu erklären, was keine Erklärungen benötigt. Superman greift Batman und Catwoman an. Die beiden entkommen über den Hafen von Metropolis. Ivy schickt Superman hinterher, aber sein Wille ist stark und er weigert sich zu töten. Woraufhin Ivy den Kryptonit-Lippenstift ein weiteres Mal einsetzt, um ihre Kontrolle über ihn zu vergrößern. Batman holt Schlagringe mit Kryptonit-Spikes hervor. Im Comic war es bloß der alte Kryptonit-Ring von Lex Luthor. Das war für den Film anscheinend nicht cool genug. Und als Superman dann bei ihnen in der Kanalisation aufkreuzt, hauen sich die beiden gegenseitig ein paar Mal auf die Glocke, weil Dark Knight Returns. Batman bewegt den Kampf an die Oberfläche und zeigt Superman, dass Catwoman Lois überwältigt hat und vom Dach des Daily Planet wirft. That escalated quickly. Catwoman hat Glück, dass das tatsächlich ausreicht, um Superman wieder zur Besinnung kommen zu lassen, sonst hätte sie ein gewaltiges Problem. Aber tatsächlich kommt er wieder zu sich, er rettet Lois und dann tauchen Batman, Catwoman und Clark bei Ivy auf, um sie zu schnappen und zu verhören. Und sie sagt, dass Hush sie die ganze Zeit erpresst hat, er wusste zu viel über sie. Wir wissen nicht was und sie weiß auch nicht, wer er ist. Superman trägt sie weg und beide verschwinden aus dem Film. Und jetzt finden wir heraus, dass Batman dagegen war, Lois vom Planet-Gebäude zu werfen und Catwoman das halt einfach aus Eigeninitiative gemacht hat. Im Comic hatte Catwoman das gar nicht vorgehabt, Lois hatte sich bloß dermaßen ungeschickt aus Catwomans Umklammerung losgerissen, dass sie das Gleichgewicht verloren hatte und von alleine in die Tiefe gestürzt war. Die beiden knutschen aber dann trotzdem, also Catwoman und Batman, nicht Catwoman und Lois, und schon wieder sieht Hush aus der Ferne zu. Alfred macht Bruce für ein Date mit Selina bereit und Nightwing macht sich darüber lustig. Nightwing hatte im Comic nur einen kurzen Auftritt. Im Film haben sie ihn und Tim Drake zusammengelegt. Auf der Fahrt zum Date bekommt Bruce einen Videoanruf von Damien. Der war 2003 noch gar nicht erfunden worden, aber auch das ist halt, wie gesagt, ich glaube, Son of Batman, also die Verfilmung der ersten Grant Morrison-Storyline, ist, glaube ich, auch Teil von dieser neuen Continuity, zu der auch Death of Superman gehört.
Aber ich mag den Auftritt von Damien.
Ja, es ist halt kurz und schmerzlos, es ist sarkastisch, es passt.
Ja, einfach diese, warte, du datest wen?
Also eine ähnliche Szene gab es mit Tim Drake im Comic, aber Tim ist in diesem Zeichentrick-Shared-Universe nicht vorhanden. Im Comic hat Harley Quinn die ganze Zeit mit Hush zusammengearbeitet. Hier nicht. Hier ist sie allein zu Hause und bekommt Besuch von Hush. Der hat Joker entführt und gefesselt und sie sagt, dass nur sie ihn fesseln darf, was die ja nun wirklich toxische Beziehung zwischen Joker und Harley schon wieder auf so ein Gomez- und Morticia-Level verharmlost. Ich mag das ja nicht, dass die beiden so liebevoll präsentiert werden, das schwächt zu sehr ab, was Joker für ein fieser Mistkerl ist.
Ja, richtig.
Aber ich mag das ja auch bei Batman und Catwoman nicht.
Ja, ich mag, so blöd es sich anhört, aber ich mag eher die Harley Quinn, die selber sagt, dass Joker sie nur quasi scheiße behandelt hat.
Ja, genau, die Rache am Joker will.
Genau.
Batman und Catwoman, nee, Bruce Wayne und Selina Kyle, und Selina Kyle weiß noch nicht, dass Batman Bruce Wayne ist, haben ein Date und sie gehen in die Oper. Und ein Clown, der geschminkt ist wie Cesar Romero in seiner ersten Folge in Batman 66, singt auf der Bühne. Dann taucht Harley hinter ihm auf und zieht ihm einen mit dem Hammer über. Im Comic war sie der singende Clown gewesen und kam dann erst mitten in der Performance aus dem Kostüm heraus. So oder so, sie raubt jetzt das Publikum aus und versucht Bruce Wayne zu erschießen. Der kann ausweichen, Catwoman prügelt sich mit ihr durch das halbe Gebäude, Batman rettet Catwoman und draußen sehen sie dann Joker mit einer Pistole mit Bang-Fahne über der Leiche von Tommy Elliott kauern, exakt wie im Comic. Dort war es nicht Tommy Elliott, sondern Clayface, der sich für Tommy Elliott ausgegeben hatte. Diesen Doppelgänger-Trick hat Loeb später noch bei seiner Red Hulk-Saga eingesetzt, um den Verdacht von Thunderbolt Ross wegzulenken, obwohl der Red Hulk war. Hier ist es halt der echte Tommy und das ist besser so. Batman prügelt Joker extrem brutal und gnadenlos blutig. Ein Kontrollverlust, der selbst in Anbetracht des Verlusts seines Kindheitsfreundes völlig out of character ist, wenn man nicht Zack Snyder heißt. Joker versucht es jetzt mit Killing Joke Humor, "Stop me if you hurt this one." Bis Joker sagt, er will zwar, dass Batman seinen Code bricht, aber dann doch bitte für etwas, das Joker auch wirklich getan hat. Dann kommt Gordon dazu, weil das nötig ist, damit Batman Joker nicht kaltblütig erwürgt. Und das klappt dann auch, Gordon beruhigt Batman und Gordon nimmt Joker daraufhin fest. Weiter geht es mit Tommys Beerdigung und in der Version, in der er nur ein Red Herring ist statt der Mörder, ist der Charakter irgendwie noch unnötiger. Also man kann versuchen, die Geschichte zu retten, aber gut wird sie einfach nicht, finde ich. Joker war tatsächlich nicht Tommys Mörder. Hush hat ihn bloß genau rechtzeitig aus dem Ort freigelassen, wo er ihn hin entführt hatte, damit Joker rechtzeitig im Opernhaus ankommt, um von Batman für den Mörder von Tommy gehalten zu werden. Warum er genau zum Opernhaus gelaufen ist, stellt keine Fragen. weil sich Jeff Loeb selbst dann keine bessere Murder-Mystery-Geschichte ausdenken könnte, wenn sein Leben davon abhinge.
Weil das Jokers Lieblingsstück war und er es sehen wollte.
Natürlich.
Ja.
Aus dem Tod von Tommy schlussfolgert Bruce jetzt, dass wer immer Hush ist, seine Identität unter der Batman-Maske kennen muss, sonst hätte er Tommy nicht ermordet. Dabei hat es Hush doch gar nicht bloß auf Personen abgesehen, die Batman nahestehen. Er hatte ja auch nichts mit Edward Dupree zu tun gehabt, also diesem Jungen, mit dessen Entführung die Geschichte überhaupt erst angefangen hatte. Aber dass Tommy jetzt stirbt, ist ein Beweis dafür, dass Hush weiß, dass Batman Bruce Wayne ist? Und das Bizarre ist, Hush weiß tatsächlich, dass Batman Bruce Wayne ist, aber dass Batman hier diese Schlussfolgerung zieht, das erschließt sich mir nicht. Vor der nächsten Szene fügt der Film jetzt noch ein Telefonat mit Catwoman hinzu. Dann klaut Riddler einen Geldtransporter mit 11 Millionen Dollar. Am Tatort, nachdem er das Ding geklaut hat, lässt er dann ein Rätsel zurück, das im Deutschen übrigens nicht funktioniert. What has four wheels, costs 11 million dollars and flies? Loeb lässt Batman und Nightwing den Geldtransporter rammen, woraufhin Riddler und seine Handlanger ein paar Seiten lang verprügelt werden. Dann löst Batman das Rätsel, ein goldenes Müllauto. Und Loeb hat sich das Rätsel natürlich nicht selbst ausgedacht, er hat bloß einen alten Klassiker abgewandelt und diese 11 Millionen hinzuerfunden und damit den Witz kaputt gemacht.
Dö.
Eigentlich geht das Rätsel, what has four wheels and flies? Und der Trick ist, dass man es im Kopf mit was hat vier Räder und fliegt übersetzt, aber gemeint ist, was hat vier Räder und fliegen? Weil ein Müllauto Müll hat, der Fliegen anzieht. Aber in dem Moment, in dem Loeb diese 11 Millionen hinzuerfindet, geht die Satzstruktur nicht mehr auf. What has four wheels, costs 11 million and flies. Weil das zweite Prädikat costs in die Mitte geschoben wurde, kann man jetzt nicht mehr what has flies in diesen Satz interpretieren.
Ja.
What costs 11 million has four wheels and flies würde funktionieren. Aber dazu hätte Loeb die Scherzfrage erst verstehen müssen, die er für sein Skript geklaut hat. Und davon ab funktioniert Riddler so nicht. Der begeht kein Verbrechen und lässt dann ein Rätsel am Tatort zurück.
Nein, nein, er macht ein Rätsel, um zu gucken, ob Batman das Verbrechen verhindern kann.
Exakt. Und Loeb hat das nicht verstanden. Der Film ändert das alles. Zum einen schießt Riddler hier völlig out of character mit einem Raketenwerfer auf das Batmobil und zum anderen fehlt das Rätsel. Und Batman bemerkt das und Riddler sagt, vielleicht will er ja nun mal was anderes probieren. Das ist noch schlechter als im Comic und im Comic war es schon scheiße. Es ist doch echt nicht schwer, den Riddler zu schreiben. Sein Ziel ist es zu beweisen, dass er cleverer ist als Batman. Er ist es bloß nicht. Das ist doch einfach zu verstehen. Batman mit einem Raketenwerfer zu beschießen ist nicht clever. Und nachdem der Diebstahl passiert ist, dann noch ein Rätsel am Tatort zurückzulassen, ist nicht clever. Und dann nicht mal ein eigenes Rätsel zu erfinden, sondern ein bereits existierendes so abzuändern, dass es nicht mehr funktioniert, ist erst recht nicht clever. Beste Batman-Story ever.
Mhm. Habe ich nicht gesagt.
Ja, du nicht, aber sehr viele sagen das. Der Hush taucht immer wieder auf diesen besten Listen auf. Und das ist mir völlig unerklärlich. Ich meine, gut, wenn das deine erste Erfahrung mit Riddler ist, weißt du halt nicht, dass das hier kompletter Kokolores ist.
Naja.
Dann hältst du das für, wie Riddler sein sollte. Jetzt bemerkt Batman zum ersten Mal, dass Hush ihn vom Gebäude gegenüber beobachtet. Also kettet er Riddler an einer Regenrinne fest und kracht durch die Scheibe vom Haus gegenüber. In ein Spiegelkabinett und aus jeder Scheibe lacht ihm Hush entgegen. Ein Typ mit Jim Lee Trenchcoat und Mumienverband um den Kopf. Und hier weicht der Film dann besonders drastisch vom Comic ab. Im Comic fehlt diese Szene nämlich komplett. Da geht es direkt dazu über, dass Batman bei Selina auftaucht und dann vor ihr die Maske abnimmt. Und der Film hat ja abgeändert, dass Hush nicht Tommy Elliot ist, der nur von Riddler an die richtigen Orte gesteuert wird. Im Film ist Riddler Hush. Warum ist Riddler dann in einer Szene mit Batman, während Hush am anderen Ende der Gasse vom Fenster aus zuguckt? Ist das jetzt auch Clayface? Und wenn ja, warum?
Micha, stell keine Fragen.
Ah. Loeb fiel am Ende des 8. Kapitels seines Zwölfteilers ein, dass er nach dem scheinbaren Ableben von Tommy Elliot gar keine Verdächtigen mehr hatte. Und darum stellt er die Szene, wo Batman Catwoman gegenüber die Maske abnimmt, einer anderen Szene gegenüber. Hush taucht im Comic nämlich bei Joker auf und nimmt vor Joker die Maske ab und enthüllt das Gesicht von Harvey Dent. Beide Seiten repariert. Und das ist natürlich eine weitere Lüge. Warum Hush, der im Comic ja Tommy ist, sich Joker gegenüber als Dent ausgibt, verrät Loeb im Rest der Geschichte übrigens nicht. Der einzige Grund, warum diese Szene existiert, ist, damit wir glauben, dass es Dent ist, auch wenn das nicht stimmt und innerhalb der Logik der Geschichte keinen Sinn ergibt, aber faire Murder Mysteries kann Loeb halt nicht schreiben. Dann kommt die Ausgabe mit Ra's al Ghul. Das war einer der Höhepunkte im Run von Danny O'Neill und Neil Adams, das Duell zwischen Batman und Ra's in der Wüste. Also erfindet Loeb einen Vorwand, um diese Szene einfach 1:1 nachzuspielen. Asche wie aus einer Lazarusgrube im Geldtransporter, den Riddler überfallen hatte. Woraufhin Bruce dann zu Ra's in die Wüste fährt, sich mit ihm duelliert, während Catwoman gegen Lady Shiva kämpfen muss, und das ist halt alles völlig pointless. Am Ende glaubt Bruce dann plötzlich, dass jemand die Lazarusgrube benutzt haben könnte, um Jason Todd ins Leben zurückzuholen, damit Jeff Loeb noch einen weiteren Verdächtigen hat. Jason Todd war 2003 noch tot, wenn auch nicht mehr lange, aber dazu in einer kommenden Folge mehr.
Mal ganz kurz.
Ja.
Gibt's nicht irgendeine Story, wo Jason Todd Hush ist?
Ja, das kam etwas später, also ein paar Jahre später.
Okay.
Nachdem sie Jason Todd dann tatsächlich ins Leben zurückgeholt hatten, weil Superboy Prime gegen die Wände der Realität geschlagen hatte, daraufhin haben sie dann gesagt, ja, dann könnte der das ja hier doch gewesen sein. Und in einem Kampf auf dem Friedhof demaskiert sich Hush als Jason Todd, und das war halt in Jeff Loeb's Story Clayface, und später haben sie gesagt, nee, das war tatsächlich Jason Todd, der mit dem Riddler und den ganzen Schurken zusammengearbeitet hatte. Warum? Stell keine Fragen. Und der ist dann irgendwann hinter einem Grabstein in Deckung gegangen und Clayface ist dann da rausgesprungen. Batman hat dann gegen Clayface gekämpft und hat dann halt gedacht, dass Hush die ganze Zeit Clayface war. Also alles totaler Quatsch. Naja, der Film spart sich diesen Umweg sowieso, sondern präsentiert uns stattdessen Standbilder davon, wie Batman und Catwoman jetzt gegen Penguin, gegen Two-Face und gegen Mr. Freeze kämpfen. Und Two-Face hat hier ein zur Hälfte kaputtes Gesicht, also wie gewohnt. Im Comic war er von Tommy Elliot operiert worden und wurde dann als angeblicher Hush präsentiert, um die Lesenden in die Irre zu führen, weil in Dark Knight Returns Harvey Dents Gesicht auch repariert wurde. Und weil Loeb keinen einzigen originellen Gedanken in seinem gesamten Leben hatte. Catwoman will einen der Verbrecher mit ihren Krallen verletzen, aber Batman hält sie zurück. Dann haben sie Sex in der Batcave. Also in einer komischen Dusche in der Batcave. Und Catwoman schlägt vor, dass Bruce eine Pause macht und Dick die Verbrechensbekämpfung überlässt. Allerdings ruft dann auch schon Jim Gordon an, weil jemand in Tommy Elliots Praxis eingebrochen ist. Batman durchsucht Tommys Computer und findet im nicht geleerten Papierkorb Hinweise darauf, dass einer von Tommys Patienten einen Hirntumor hatte, inoperabel. Dieser Patient hieß Arthur Wynn. Batman und Gordon fahren jetzt nach Arkham. Und Nightwing und Catwoman fahren zusammen mit dem Batmobil zu einem Friedhof. Nightwing fragt Catwoman auf der Fahrt, wie es ist, Batman zu daten. Das könnte man als Subtext deuten, aber ich glaube, das hatte der Film noch nicht mal vorgehabt. Sie entdecken, dass jemand Tommy Elliots Grab ausgehoben hat, und dann werden sie auch schon von Scarecrow angegriffen. Dick fängt sich eine Dosis Fürchtegas und halluziniert lange genug, dass Scarecrow ihn verwunden kann. Er holt zum Coup de Grâce aus, aber Catwoman zieht ihn mit der Peitsche zurück. Ihr kann das Giftgas nichts anhaben, denn sie hat Stopfen in den Nasenlöcher. Warum Nightwing die nicht hat, beantwortet der Film nicht. Im Comic war Nightwing bei der Szene auch gar nicht dabei, sondern Batman selber. Diese Konfrontation in Arkham kam erst deutlich später. Und Batman war ja schon in Loeb's Long Halloween ein entsetzlich inkompetenter Detektiv, der auf jede einzelne falsche Fährte hereinfiel und dann selbst am Ende der Geschichte immer noch nicht die richtige Täterin herausgefunden hatte. Bei Hush hat Loeb das beibehalten, und Batman ist mit Catwoman auf dem Friedhof, und er beschuldigt jetzt Scarecrow, Hush zu sein. bis eine Gestalt auftaucht, die der echte Hush zu sein scheint und die sich dann als Jason Todd demaskiert. Das hatte ich jetzt gerade schon alles erklärt. Was für einen Sinn Jason Todd in Riddlers Plan ergibt oder warum Jason Todd sich überhaupt darauf eingelassen hatte, ist bis heute nicht ganz klar. Ein weiterer Umweg des Comics ist der Teil mit Harold, das hatte ich auch eben schon zusammengefasst, das kommt im Comic nach der Stelle mit Clayface auf dem Friedhof. Der Film überspringt das alles Gott sei Dank und kommt auf völlig anderem Weg zum Showdown. Catwoman rettet Nightwing und wird dann überwältigt von Hush. In einem verlassenen Lagerhaus kommt sie zu sich. Batman hingegen ist in Arkham eingetroffen und betritt ein Verhörzimmer, wo Riddler schon auf ihn wartet. Arthur Wynn war der Erfinder des Kreuzworträtsels. Und Riddler selbst war unter diesem Decknamen Tommys Patient gewesen, aber selbst Tommy hatte Nigma nicht retten können. Also nutzte der Riddler eine Lazarusgrube und heilte sich und hatte dabei eine Vision, die ihm beantwortete, dass Batman Bruce Wayne ist. Er ist noch nicht mal selbst draufgekommen. In einer Rückblende greift er sich schreiend an den Kopf. Ich auch, Eddie. Ich auch. Dann verkleidet er sich als Hush, damit seine wahre Identität geheim bleibt. Riddler, der damit angeben will, wie clever er ist, möchte, dass seine wahre Identität geheim bleibt. Der Film erklärt das damit, dass die anderen Schurken in Gotham City überhaupt keinen Respekt vor ihm haben und nicht mit ihm zusammengearbeitet hätten, wenn sie gewusst hätten, dass er Riddler ist. Darum, Hush. Naja. Der echte Riddler, also der echte Hush, ist jetzt tatsächlich auch bei Catwoman, während der vermeintliche Enigma in der Zelle schon wieder Clayface ist, gegen den Batman jetzt kämpfen muss, zusammen mit Gordon und mit einem Wasserschlauch. Sie schaffen das auch, aber dann teilt Edward Batman per Funk mit, dass er Catwoman hat. Er ist zwar nicht in der Zelle, aber er ist tatsächlich Hush. Und das ist, wie gesagt, die größte Abweichung vom Comic. Das löst ein Kernproblem bei Loeb, dass Tommy Elliot einfach viel zu offensichtlich war. Es ersetzt dieses Problem aber nur durch ein genauso großes. Bei Loeb hatte Riddler ebenfalls einen Tumor, ließ sich ebenfalls unter diesem Namen Arthur Wynn erfolglos von Dr. Elliot behandeln und fand dann ebenfalls in der Lazarusgrube heraus, dass Batman Bruce Wayne ist. Allerdings wurde dort dann Elliot selbst zu Hush und Riddler zog bloß im Hintergrund die Fäden, unterstützt von Scarecrow und Ivy und Harley und Joker und Clayface. Riddler und die Arkham All-Stars waren durch Hass auf Batman motiviert, Elliot durch Hass auf Bruce Wayne. Und du kommst im Leben nicht drauf, warum.
Ich weiß es nicht.
Tommy hat im Alter von 10 Jahren versucht, seine eigenen Eltern umzubringen.
Ah ja.
Hat ihre Bremsen sabotiert und einen Unfall verursacht, bei dem sein Vater auch wie gewünscht ums Leben kam. Seine Mutter wurde allerdings gerettet von Dr. Thomas Wayne, Bruces Vater. Und das nahm Elliot ihm übel. Und als dann die Eltern von Bruce erschossen wurden und Bruce der Alleinerbe wurde, der Tommy die ganze Zeit sein wollte, da war Tommy dann neidisch und eifersüchtig auf Bruce, weil ja er eigentlich der Vollweise sein wollte.
Wow.
Und sein Zorn übertrug sich von Thomas auf Bruce.
Weird flex, bro.
Absolut. Als Riddler ihm dann anbot, an seiner Seite Bruce Wayne alias Batman zu terrorisieren, war er sofort bereit. Dann kam der Teil mit Harold, dann die Entführung von Edward Lamont, als Hinweis darauf, dass der Kopf hinter der ganzen Geschichte Edward Nigma war. Und ich verstehe bis heute nicht, wie das Fandom das als großartige Geschichte, als spannendes Murder Mystery, als Höhepunkt aus 84 Jahren Batman Comics betrachten kann. Ich fand die Auflösung damals schon haarsträubend und heute ist sie nicht besser. Im Comic schießt der aus heiterem Himmel auftauchende Harvey Dent dann auf Hush, natürlich zweimal, hahaha.
Haha.
Hush fällt von einer Brücke ins Wasser und verschwindet. Als er das nächste Mal auftaucht, hat er sein eigenes Gesicht in eine perfekte Kopie von Bruce Wayne umoperiert. Wobei ich den Stuss nicht mehr Jeff Loeb in die Schuhe schieben kann, der war zu dem Zeitpunkt schon exklusiv bei Marvel unter Vertrag. Es ist gut, dass der Film nicht wie im Comic den naheliegenden, im Grunde einzigen Verdächtigen zum Täter macht. Denn auch wenn Loeb nach Elliots vermeintlichem Tod ein paar Red Herrings aus dem Hut gezaubert hat, würde DC es ja sich wohl kaum nehmen lassen, Harvey weiter als Two-Face, Crane weiter als Scarecrow und so weiter zu verwenden, statt einem von ihnen dauerhaft die neue Geheimidentität der Mumie im Trenchcoat zu geben. Die Lösung, die der Film stattdessen fand, die finde ich immer noch nicht gut. Also wir können uns jahrelang darüber streiten, ob Riddler töten sollte oder nicht, ob Riddler mit anderen Schurken zusammenarbeiten sollte oder nicht, Aber ich denke, wir sind uns trotzdem einig, dass Nygmas Motivation daraus besteht, zu beweisen, dass er besser ist als Batman. Dass er smarter ist als Batman, dass er Batman überlisten kann. Wenn er es schafft, Batmans Identität herauszufinden, dann wird er auch wollen, dass die gesamte Welt von seinem Triumph erfährt. Dann versteckt er sich nicht hinter Bandagen und einem falschen Namen oder hinter Tommy Elliot wie im Comic. Der Film erzwingt jetzt einen Showdown, bei dem Batman Catwoman retten und Riddler in einem erstaunlich ausgeglichenen Zweikampf besiegen muss. Schafft er natürlich auch alles, allerdings zieht sich der Kampf auch echt ewig lange hin. Bis Batman anfängt, Riddler für seinen Mangel an Originalität zu verspotten und ihm zu sagen, dass er trotzdem immer noch von niemandem respektiert wird, und das macht Riddler dann wütend und lässt ihn die Kontrolle verlieren. Catwoman kann sich selbst befreien, sie kämpfen dann gemeinsam gegen Riddler und gewinnen, Nygma fällt in einen Abgrund über einem Flammenmeer und stirbt. Super Lösung. Batman kann ihn noch mit seinem Seil erfassen, aber Catwoman durchtrennt es und tötet Nygma aus Rache. Und das kann Batman nicht gutheißen und das ist dann der Grund, warum sie ihre Beziehung wieder beenden.
Das einzig Logische in dem Film.
Ja, immerhin besser als im Comic. Dort war Catwoman ja gar nicht beim Showdown dabei. Da war sie gar nicht mehr Teil der Handlung, nachdem der falsche Jason Todd als Clayface enthüllt worden war, und es war, wie gesagt, Harvey Dent, der Elliot besiegte. Dann erst folgte bei Loeb ein Epilog, in dem Batman in Arkham aufkreuzt und Riddler verhört, alleine, ohne Gordon, woraufhin Riddler alles zugibt und Batman dann mit dem Namen Bruce Wayne aufzieht. Und Batman sagt ihm dann, dass ein Geheimnis nur dann einen Wert hat, wenn es niemand anderes weiß. Und damit überzeugt er dann Riddler, den Mund zu halten. Und Riddler gibt eben nicht damit an, dass er die Geheimidentität herausgefunden hat, weil dann würden es ja andere wissen und es wäre kein Geheimnis mehr. Das ist der Riddler, das ist nicht der Secretor.
Oh Gott. Das wäre der beste Superschurke ever.
Dann hat Geoff Johns Riddler in Infinite Crisis auftauchen lassen, wo er von der Heldin Shining Knight auf den Kopf geschlagen wurde, und daraufhin hat er dann Batmans Geheimidentität wieder vergessen. Und bis heute hat er sie kein weiteres Mal herausfinden können.
Boing.
Aha.
Wow.
Loeb hatte dann noch einen weiteren Epilog, in dem sich Batman und Catwoman nachts an Harolds Grab treffen, und er hört nicht auf zu plappern, obwohl sie ihn küssen will. Und er redet und er redet und er redet, und dann sagt sie Hush, um ihn zum Schweigen zu bringen, und er reagiert ohne Scheiß mit Why did you say that name? Und seine Paranoia lässt ihn dann glauben, dass sie doch die ganze Zeit für Tommy und Eddie gearbeitet haben könnte, und dann trennen sie sich, aber wie gesagt auch nur vorübergehend.
Wow.
Selbst mit all den Verbesserungen ist Hush immer noch im Kern eine schlechte Idee, die fast alle Figuren, die drin auftauchen, völlig missversteht und dann nur mit ihnen die Greatest Hits von Jim Lee nachzeichnen lässt. Das führt aber halt dazu, dass man alles schon besser gesehen hat. Der Kampf gegen Superman war in Dark Knight Returns besser, Harvey Dents geheiltes Gesicht auch. Joker, der Batman provoziert, war bei Killing Joke besser und so weiter und so fort. Das haben wir alles schon gesehen, das haben wir alles schon besser gesehen. Und die Lösung ergibt weder im Comic noch im Film wirklich Sinn. Und jetzt müssen wir das Ding ranken.
Ja, zwischen The Killing Joke und Long Halloween.
Ich finde, in Long Halloween hat halt das Ausbessern von Loebs Ende besser funktioniert.
Ja, aber bei Hush bin ich nicht eingeschlafen beim Gucken.
Ja gut, okay.
Long Halloween ist so furchtbar langweilig einfach.
Hm.
Es mag vielleicht die bessere Story haben, aber ich finde den so langweilig.
Hm.
Ich weiß zu 80% nicht mal mehr, wovon der Film handelt.
Ja, ich finde halt Batman Returns, der ist drei Plätze unter Long Halloween besser. Und ich finde eigentlich auch Batman Begins auf 95 besser. Wobei der halt auch Probleme hat. Also, aber da so in der Gegend würde ich mich umsehen.
Ja, nee. Ich halt nicht. Also ich würde den, ich guck gerade, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Killing Joke viel zu weit unten ist.
Ich nicht.
Und Mask of the Phantasm viel, 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 viel zu weit oben.
Mask of the Phantasm finde ich nach wie vor sehr viel besser als alles andere, was wir bisher an Batman-Sachen gesehen haben.
Der ist auch so langweilig.
Oh, finde ich gar nicht.
Batman Year One, furchtbar. Die hätte ich alle viel weiter unten gepackt. Und dafür halt Killing Joke und Hush weiter oben. Aber wie gesagt, so zwischen, ja, na, zwischen Killing Joke und Long Halloween. Weiter runter.
Aber dann unter Dark Knight, würde ich sagen.
Ja, ja, das ist okay.
Über oder unter Thor Ragnarök?
Über.
Ja. Ja, okay, dann, damit wir hier ein Ende finden, weil ich glaube, nächste Woche wird's noch echt schwer genug, den Film zu ranken.
Ja. Oh ja. Hey, ich kann dir schon mal sagen, auf welchem Platz er nicht landen wird. Er wird nicht schlechter als 104 sein. Mehr verrate ich.
Sowieso nicht. Sowieso nicht, ja. Ja. Ja, weil wir im Februar einen Japan-Monat haben und weil wir im März einen weiteren Frank Miller-Monat haben und weil wir im April schon Avengers Endgame sehen wollen, können wir uns nicht mehr länger drum drücken, über Carol Danvers zu sprechen. Und das machen wir nächste Woche. Wir sehen Captain Marvel.
Yes.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für eure Geduld. Bis bald. Habt eine schöne Woche.
Bye, bye.
Na gerne.
Scheiße, ist The Last of Us gut.
Okay.
Die Serie.
Ja, ist mir schon klar. Auf Prime, ne?
Ja.
Nee, gar nicht wahr. HBO, glaube ich.
Sky.
Sky, ja, noch. Stimmt, bei uns Sky, ja, genau, ja.
Alter. So, das war's schon.
Okay.